das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend und herzlich willkommen zu den Tagesthemen, zu deren Beginn wir Sie erst einmal mitnehmen in die dunklen Tiefen des Universums. Schwarze Löcher haben, seit man begann, ihre Existenz zu erahnen, die Fantasie angeregt. Und das änderte sich auch nicht, als man dann vergangenes Jahr erstmals das Bild eines Echten zu sehen bekam. Selbst die ehrwürdige und gewöhnlich eher staatstragend daherkommende Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften klang heute ein bisschen wie ein Science-Fiction-Roman, als sie von superschweren Monstern sprach, die alles aufnehmen, das in sie eindringt. Dass jetzt allerdings zwei Wissenschaftler und eine Wissenschaftlerin, darunter auch ein Deutscher, mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet werden. Für das, was sie den schwarzen Löchern an Geheimnissen entlocken konnten, das ist keine Allfantasie, sondern ganz real. Thomas Hillebrand und Pascal Kiss.
Ihre Anziehungskraft ist so stark, dass ihnen nicht einmal Licht entkommen kann. Schwarze Löcher gehören zu den geheimnisvollsten Objekten im Universum. Ob es sie wirklich gibt, war lange unklar. Auch Albert Einstein hatte Zweifel, obwohl seine allgemeine Relativitätstheorie die Existenz von schwarzen Löchern vorhersagte. 1965 konnte der britische Physiker Roger Penrose dann mit mathematischen Modellen beweisen, dass es schwarze Löcher tatsächlich gibt und bestätigte Einsteins Vorhersage. Dafür hat Roger Penrose heute den Nobelpreis für Physik bekommen, ebenso der deutsche Astrophysiker Reinhard Genzel und die US-Amerikanerin Andrea Ghez. Die Astronomin forscht an der Universität von Kalifornien und ist erst die vierte Frau, die mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet wird. Reinhard Genzel ist Direktor am Max-Planck-Institut in Garching bei München. Er und Andrea Ghez haben unabhängig voneinander ein riesiges schwarzes Loch im Zentrum unserer Galaxie untersucht. Nobelpreiswürdig.
Dann kommt das Telefon und dann sagt da jemand, "This is Stockholm." Und ich habe gedacht, oh ja, 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 so schlimm ist es mit mir jetzt schon, weil ich hatte es wirklich nicht erwartet.
Reinhard Genzels Forschungsobjekt liegt rund 26.000 Lichtjahre von der Erde entfernt. Im Zentrum unserer Milchstraße existiert ein supermassereiches schwarzes Loch, das alle Objekte in seiner Nähe beeinflusst. Zusammen mit einem internationalen Astronomenteam haben Reinhard Genzel und Andrea Ghez Methoden und Techniken entwickelt, um durch Gas und Staub bis in die Tiefen unserer Galaxie zu sehen. Ohne diese Zusammenarbeit über Grenzen hinweg, so betont Bundesforschungsministerin Anja Karliczek, ist Großforschung heute kaum denkbar.
Durch die Art der Preisvergabe würdigt das Nobelpreiskomitee in diesem Fall auch, dass Wissenschaft dann am besten funktioniert, wenn Wissen zusammengeführt wird. Denn Wissenschaft ist in weiten Teilen eben auch Arbeitsteilung.
Noch immer sind viele Fragen um die schwarzen Löcher nicht beantwortet. Das erste Bild eines schwarzen Loches, veröffentlicht im vergangenen Jahr, zeigte, dass man sie wirklich abbilden kann und ihre Erforschung noch lange nicht zu Ende ist.
Diese Begegnung mit der Kanzlerin wäre vor wenigen Wochen noch undenkbar gewesen. Svetlana Tichanowskaja lebte damals noch weitgehend unbekannt in Belarus und hatte nie vor, die große Bühne zu betreten. Doch mittlerweile gehört sie zu den mutigen Frauen, deren Bilder und Namen um die Welt gehen, weil sie dem belarussischen Präsidenten Lukaschenko und seiner Regierung die Stirn bieten. Unterstützt weiterhin von Zehntausenden, die immer wieder auf die Straßen gehen und für eine neue demokratische Wahl kämpfen. Heute nun betrat Tichanowskaja in Deutschland die politische Bühne und sprach mit Kanzlerin Merkel. Wie das ablief, das hören wir gleich von ihr selbst. Zuvor aber Demian von Osten mit einem Blick auf eine Opposition, die Hilfe sucht.
Die Präsidentin des Volkes, das ist Svetlana Tichanowskaja für die Demonstrierenden in Minsk. Sie glauben, dass Tichanowskaja die umstrittene Präsidentenwahl gewonnen hat, trotz anderslautender offizieller Ergebnisse. Und führen sie symbolisch in ihr Amt ein. Bei uns findet die Amtseinführung unserer Präsidentin statt, die vom Volk gewählt wurde. Da ist es nicht ungewöhnlich, dass ich ein Porträt meiner Präsidentin trage. Für Svetlana und die Zukunft unseres Belarus. Dabei wollte Svetlana Tichanowskaja gar nicht auf die Videoleinwände oder in die Fernsehstudios des Landes. Nein, sie wollte ihren Mann Sergei, einen bekannten Korruptionsbekämpfer, lange von einer Kandidatur gegen den langjährigen Präsidenten Lukaschenko abbringen. Als Sergei wohl deswegen ins Gefängnis kam, trat Ehefrau Svetlana auf die Bühne. Schnell begeistert sie die Massen. Nach der Wahl gehen Sicherheitskräfte mit Härte gegen jene vor, die Wahlfälschungen anprangern. Auch Tichanowskaja verlässt unter massivem Druck das Land. Sie wirkt gebrochen. Ich dachte, dass mich der Wahlkampf so gestählt hat und mir so viel Kraft gegeben hat, dass ich alles aushalte. Aber wahrscheinlich bleibe ich doch eine schwache Frau. Von einer schwachen Frau ist in den folgenden Wochen nicht mehr viel zu spüren. Tichanowskaja ist plötzlich international gefragt, gerade bei der europäischen Politelite, und verkündet eine Botschaft. Wir haben mit der Stärke der Menschen in Belarus eine Menge getan, um mit der Situation selber klarzukommen. Aber jetzt verstehen wir, dass wir Hilfe von außen brauchen. Hilfe, die sie bei den Mächtigsten aus der EU erbittet. Heute in Berlin bei Kanzlerin Merkel, vergangene Woche mit Frankreichs Präsident Macron. In Moskau betrachtet man solche Besuche ganz genau. Wir können das nicht anders sehen, als dass sich der Präsident Frankreichs mit einer Staatsbürgerin von Belarus getroffen hat. Eine einfache Staatsbürgerin, mehr ist Tichanowskaja aus Moskauer Sicht nicht. Für Russlands Präsident Putin gibt es nur Alexander Lukaschenko als legitimen Präsidenten von Belarus. Bedeckt hält man sich in Moskau zu Forderungen der Demonstrierenden, die seit mehr als 8 Wochen zu Zehntausenden auf die Straße gehen.
Und ich konnte Svetlana Tichanowskaja am frühen Abend sprechen, nach ihrem Besuch bei der Kanzlerin in Berlin. Guten Abend, Frau Tichanowskaja.
Dobry wieczór.
Guten Abend.
Zwei Frauen würde schon einfallen, worüber sie miteinander reden. Das sagten sie heute vor dem Gespräch mit Kanzlerin Merkel. Was ist der Kanzlerin denn eingefallen, um ihnen zu helfen?
Ich möchte sagen, dass es eine große Ehre für mich war, mit Frau Merkel im Namen des belarussischen Volkes zu sprechen. Wir freuen uns, dass Frau Merkel über die Situation in Belarus und über das informiert ist, was dort passiert. Sie sagte, dass sie ihre Sicht bezüglich der Situation hat, bezüglich der Menschen von Belarus, die an den Protesten teilnehmen. Frau Merkel und ich haben über die politischen Gefangenen gesprochen. Sie bedauerte sehr, wie die belarussischen Machthaber mit den politischen Gefangenen umgegangen sind, wie viele in so kurzer Zeit gefangen genommen wurden. Wir haben auch über Maria Kolesnikova gesprochen, die in unserem Land ansässig ist und deren Geschichte die Bürger von Deutschland sehr bewegt. Es wurde gefragt, wie die führenden Persönlichkeiten in Deutschland in unserer Situation in Belarus helfen können. Frau Merkel hat ihre Bereitschaft ausgedrückt, uns zu unterstützen, insoweit sie dies kann.
Fühlen Sie sich denn auch nach diesem Gespräch ausreichend unterstützt von Deutschland und der EU? Sanktionen werden zwar verhängt, aber nicht gegen Lukaschenko persönlich.
Wir sind für jegliche Unterstützung durch Deutschland sehr dankbar. Was die Sanktionen betrifft, so ist das ein Sieg, obwohl die Liste derjenigen, die in dieser Liste genannt sind, in Zukunft länger werden muss. Wir sind davon überzeugt, dass in dieser Liste auch Herr Lukaschenko genannt werden muss.
Aber eigentlich brauchen Sie doch Russland an Ihrer Seite. Warum sollte Präsident Putin Lukaschenko jetzt fallen lassen? Davon hätte er doch nichts.
Wissen Sie, was jetzt in unserem Land passiert? Das sind unsere internen Angelegenheiten. Und wir wollen diese Probleme aus der eigenen Kraft des belarussischen Volkes bewältigen. Ich rufe zur Achtung der Souveränität des Volkes von Belarus und zur Nicht-Einmischung in seine inneren Angelegenheiten auf.
Aber wie können Sie denn Putin davon überzeugen, dass er möglicherweise Ihnen doch irgendwie hilft? Im Moment sieht es nicht danach aus.
Wissen Sie, unsere Hauptaufgabe besteht darin, die Machthaber von Belarus davon zu überzeugen, auf unsere Bitte um einen Dialog einzugehen. Wir bestehen auf diesen Dialog und betrachten Verhandlungen als einzigen Weg aus der politischen Krise.
Wie kann das gelingen? Wie können Sie ihn auf Ihre Seite bringen? Stehen Sie da in Kontakt mit der russischen Regierung?
Bisher hatten wir keine direkten Kontakte zu Vertretern der Russischen Föderation.
Sie selbst haben ja einen runden Tisch vorgeschlagen. Und da ist jetzt die Frage, wer sollte an diesem runden Tisch alles mit dabei sitzen?
Wenn Sie von Mediation sprechen, so sind wir davon überzeugt, dass dabei Vertreter aus den Nachbarländern und alle diejenigen mitwirken sollten, die Belarus gegenwärtig helfen wollen. Was den runden Tisch betrifft, so sprechen wir dabei von Verhandlungen innerhalb von Belarus. Das sind Vertreter vom Koordinierungsrat des Volkes von Belarus und Vertreter der Regierung von Belarus, die Verantwortung für Verhandlungen mit unserem runden Tisch übernehmen können.
Damit auch Lukaschenko, was wären Ihre Bedingungen für ein Gespräch mit ihm?
Wissen Sie, die Hauptaufgabe ist es jetzt, diesen Dialog zu beginnen. Während des Dialogs werden wir alle wichtigen Fragen erörtern, die jetzt im Land aufgetreten sind.
Im Moment geht es aber nicht vorwärts, nicht rückwärts. Glauben Sie, es wird reichen zu sagen, wir machen einen runden Tisch, nur inländisch sozusagen, braucht es da nicht definitiv die Hilfe, wie gesagt, aus Russland?
Von Russland benötigen wir nur Unterstützung als Mediator für den Beginn dieses Dialogs innerhalb von Belarus.
Wie könnte es danach weitergehen? Neuwahlen sind ja angestrebt. Unter welchen Bedingungen sollten die stattfinden? Auch mit Wahlbeobachtern wiederum aus dem Ausland?
Natürlich werden die Neuwahlen absolut transparent und ehrlich sein. Sie müssen unter der Beobachtung von Vertretern aus Belarus und Vertretern europäischer Länder und Russland stattfinden. Das heißt, wir laden alle Vertreter ein, die Ehrlichkeit und Offenheit dieser Wahlen zu dokumentieren. Und wir werden auch auf die Anbringung von Videokameras in jedem Wahllokal bestehen, damit die Ergebnisse dieser Neuwahlen keinerlei Zweifel weder in unserem Land noch international hervorrufen.
Danke, Svetlana Tichanowskaja in Berlin.
Danke schön.
Die Oppositionsbewegung in Belarus und die Unterstützung des Westens. Die Meinung dazu von Stefan Stuchlik.
Was geht uns eigentlich Belarus an? Irgendwie ein fremdes Land, ehemalige Sowjetunion. Die meisten kennen vielleicht noch den Namen der Hauptstadt Minsk und den des ewigen Diktators Lukaschenko. Sehr viel geht es uns an, finde ich. Und nicht nur, wenn Svetlana Tichanowskaja zu Besuch ist, wo auch ein bisschen Revolutionsglitter auf alle Gesprächspartner abfällt. Es geht uns als Deutsche an. Die friedliche Revolution von 1989 wurde heute mehrfach als Vorbild genannt. Die Deutschen hatten in der Revolution aber nicht nur Mut, sondern auch das Glück, dass sich politisch eine Tür öffnete. Mut haben die Belarussen auch. Man sollte also jetzt dem politischen Glück nachhelfen. Vor allem die Deutschen sollten das. Daher finde ich es gut, dass sich die Bundesregierung um Belarus kümmert. Und ich finde die vorsichtige Art gut, wie sie es gerade macht. Aber das darf nur der Anfang sein. Belarus geht uns als Europäer an, denn in Belarus werden die Grundwerte der EU verhandelt. Es geht um Freiheit, Menschenwürde und Rechtsstaat. Wer die nicht unterstützt, macht sich auf Dauer überflüssig. Daher sollte die EU sich zu mehr aufraffen als zur Sanktionierung von gerade einmal 40 Personen aus dem Umkreis des Diktators. Er selbst steht übrigens gar nicht auf der aktuellen Liste. Und es geht uns alle an. Anfangs haben wir beeindruckt auf die Bilder aus Minsk geschaut und jetzt nehmen wir kaum noch wahr, dass immer noch Tag für Tag Tausende und Hunderttausende auf die Straße gehen. Das Land mag vielen fremd sein, die Forderungen der Belarussen sind es nicht. Sie wollen freie Wahlen, Gerechtigkeit, ein besseres Leben für ihre Kinder. Vergesst uns nicht, sprecht über uns, sagte Oppositionsführerin Tichanowskaja heute. Es ist das Mindeste, was wir tun können.
Die Meinung von Stefan Stuchlik. Dass die Polizei Licht ins Dunkel bringt, davon sollte man ausgehen können. Dass sie ermittelt und aufklärt und dass sie schützt, egal ob jemand Mehmet oder Michael heißt. Doch so manche Beamte wechseln selbst auf die dunkle Seite. Und das Ausmaß erkennbar zu machen, das ist schwierig. Denn wie groß das Problem mit Rechtsextremen bei der Polizei ist, ob Rassismus dort Struktur hat, wollte Bundesinnenminister Seehofer bislang nicht umfassend untersuchen lassen. Heute legte der Verfassungsschutz zwar erstmals Zahlen zu Rechtsextremismus-Verdachtsfällen bei Sicherheitsbehörden vor. Es sind knapp 380. Doch was ist mit der Dunkelziffer? Michael Stempfle.
Sie wollen einfach nur ihren Job machen. Streifepolizisten in Erfurt. Wäre da nicht die Debatte über Rassismus in der Polizei? Oft kochten da die Emotionen hoch, sagen sie hier. Dabei könnte man mit einer sachlichen Analyse viel mehr erreichen.
Wichtig wäre nach unserem Dafürhalten zu thematisieren, dass natürlich auch in der Polizei vorurteilsbelastetes Handeln stattfinden kann, aufgrund vieler Erfahrungen im tagtäglichen Leben, im tagtäglichen Einschreiten.
Erfahrungen im Polizeialltag. Manchmal heißt das die direkte Konfrontation mit den immer gleichen Intensivtätern. Mit einer gewaltbereiten Szene, vielleicht sogar mit No-Go-Areas. Das Problem, gerade nach besonders brenzligen Einsätzen gäbe es häufig nicht genügend Nachbesprechungen, kritisieren Experten. Erst Fehler in den Abläufen, dann frustrierte Polizisten.
Sie kommen in Situationen, in denen es einfach passieren kann, in denen die Gefahr groß ist, dass man vom Ideal der Polizei, von den Integritätsregeln abweicht. Und die müssen untersucht werden.
Lange hatte sich der Bundesinnenminister gegen eine wissenschaftliche Untersuchung gesträubt. Heute völlig überraschend eine Kurskorrektur. Der Druck in den vergangenen Wochen offenbar zu groß.
Ich bin der Gewerkschaft der deutschen Polizei sehr dankbar, dass sie kürzlich den Vorschlag gemacht hat, man müsse mal so den Alltag der Polizeiarbeit unter die Lupe nehmen, um einmal auch diese Dinge dann transparent der Öffentlichkeit zu präsentieren.
Auch wenn Seehofer nun einlenkt. Eine Sorge treibt ihn weiter um. Was, wenn die Studie zu einem Generalverdacht gegen Polizisten führt? Einseitigkeit will er auf jeden Fall verhindern.
Es gibt den Vorschlag von mir, auch das Phänomen zu untersuchen. Was führt eigentlich dazu oder was hat dazu geführt, dass zunehmend Gewalttätigkeiten gegenüber der Polizei stattfinden?
Unterstützung vom Vorsitzenden der Innenministerkonferenz.
Es gibt Gewalt gegen Polizei, aber es gibt natürlich auch immer wieder im polizeilichen Alltag Fehlentscheidungen. Was ist der Erfahrungshintergrund der Polizistinnen und Polizisten? Und das soll alles mit einfließen, damit wir eine faire Studie bekommen.
Die Zeit drängt, so die Grünen.
Wir haben im Juni dem Deutschen Bundestag einen Antrag vorgelegt, der den Bundesinnenminister auffordert, zusammen mit seinen Länderkollegen eine solche Studie zu koordinieren, damit wir auch in allen Bundesländern die gleichen Maßstäbe haben.
Die einhellige Meinung heute? Fehler im System seien keine Rechtfertigung für Rechtsextremismus. Keine Entschuldigung also für Nazi-Gedankengut in Chatgruppen von Polizisten. Keine Entschuldigung für die Bedrohung einer renommierten Rechtsanwältin, die nur mit Daten aus der Polizei möglich war. All diese Fälle für Seehofer eine Schande.
Eine Schande, weil auch jeder erwiesene Fall alle Beschäftigten bei den Sicherheitsbehörden in Mitleidenschaft ziehen.
Den Erfurter Polizisten bleibt nur die Hoffnung, dass die geplante Studie auch wirklich bald in Auftrag gegeben wird.
Nicht erst seit der Corona-Pandemie gilt George Soros als einer, der angeblich gemeinsam mit anderen Eliten die Weltherrschaft übernehmen will. Es ranken sich schon lange Verschwörungsmythen um den amerikanischen Milliardär mit ungarischen Wurzeln und jüdischen Glaubens. Weltweit geht sein Bild durch das Internet immer wieder, wenn ein angeblicher Bösewicht für etwas herhalten soll. Vor allem in seinem Geburtsland Ungarn lässt der Premier Orbán höchstpersönlich keine Gelegenheit aus, Soros an den Pranger zu stellen. Eine Universität, die er in Budapest gegründet hatte, wurde durch ein Hochschulgesetz quasi vertrieben. Der Europäische Gerichtshof entschied allerdings heute, dass Ungarn damit gegen EU-Recht verstößt. Christian Limpert.
Es sind junge Menschen aus der ganzen Welt, die hier studieren, an der Central European University in Budapest, kurz CEU. Berühmt für ihre Weltoffenheit. Das Konzept hier ähnelt am ehesten dem liberalen und toleranten Umfeld, genau wie ich es in meinem Romanistikstudium in Amsterdam erlebt habe. Dazu gehört auch der Respekt vor Wissenschaft und Wissen. Gegründet hat die Universität George Soros, 90 Jahre alt, geboren in Ungarn, heute Milliardär in den USA. Seit der Wende finanziert er Projekte für eine starke Zivilgesellschaft.
Open Society.
Eine offene Gesellschaft gibt es nur, wenn Bürger Kritik üben können. Für Viktor Orban ist er inzwischen zum Staatsfeind geworden. Als Soros im Jahre 2015 fordert, Flüchtlinge auf alle EU-Staaten zu verteilen, interpretiert Orban das so. Soros und seine Nichtregierungsorganisationen wollen jedes Jahr 1 Million Migranten in die EU holen. Das hat Soros persönlich angekündigt. Das ist falsch, genau wie dieses Video im ungarischen Staatsfernsehen. Hier heißt es, Ungarn werde fremdbestimmt von Brüssel und von NGOs, die Soros bezahlt. 2017 erlässt das Parlament Gesetze, die sich gegen NGOs und freie Universitäten richten. Im Kern gehe es darum, Einrichtungen zu zerstören, die regierungskritisch sind, sagt András Kata. Besonders einfach sei das mit Soros als Feindbild. Die Tatsache, dass er Jude und Milliardär ist, passt genau in das Stereotypenbild in der ungarischen Gesellschaft. Er funktioniert als Feindbild auch in Rumänien. Dort betonen sie aber, dass er Ungar ist. Genau in diesem Kontext nutzt ihn jedes illiberale Regime in ganz Zentralosteuropa als den perfekten Feind. Staatssekretär Kovács verteidigt die Haltung gegen Soros. Dessen Bild einer offenen Gesellschaft sei eine Illusion, sagt er, und Soros ein Problem, da er ohne Mandat politisch handele. In Westeuropa ist es weit verbreitet, dass sich Organisationen nicht gewählter Menschen in die Politik einmischen. Namentlich vor allem das Open Society Institute von Mr. Soros. Wir reden da über Milliarden von Dollar. Der Einfluss und die Macht dieses Geldes werden sichtbar, wenn es um politische Entscheidungen geht. Verschwörungstheorien und das Feindbild Soros. Auch in anderen Ländern nutzen das Rechtsnationale.
Ich glaube, dass die Tatsache, dass Soros zu so einem Feindbild werden konnte, eine große Gefahr darstellt, weil es zeigt, dass antisemitische Stereotype wieder gesellschaftsfähig geworden sind.
Die Universität von Soros wird bald ganz nach Wien umziehen. Sein Stipendiatenprogramm aber bleibt offen für alle. Prominentester Stipendiat, den Soros bislang unterstützt hat, war übrigens kein anderer als Viktor Orban.
Es gibt Gegenden in Deutschland, die können machen, was sie wollen. Sie werden ihr schlechtes Image nicht los. Duisburg-Marxloh zum Beispiel. Im Herzen des einstigen Kohlenpotts steht für Probleme bei der Integration, für Kriminalität und für Armut. Doch beim näheren Hinsehen stellt man oft fest, dass vieles besser ist, als es aus der Ferne scheint. Unser Reporter Jan Koch war mittendrin in Duisburg-Marxloh und hat dort Menschen getroffen, die sich um diejenigen kümmern, die es nicht so leicht haben. Damit es aufwärts geht im Viertel, mit den Großen und mit den Kleinen.
Also ich bin hier, weil ich bessere Noten haben will. Mhm. Und die kriege ich auch schon. Also zu Hause ist es ein bisschen schwierig, aber hier können die mir helfen.
Warum ist es zu Hause schwierig?
Naja, wegen meiner Eltern kenne ich so viel Deutsch und die haben nicht so viel Zeit. Mhm.
Zeit, die sich Ronja nimmt.
Von meiner Familie aus habe ich immer viel Nähe bekommen und Liebe. Und ich möchte es den Kindern hier einfach auch geben.
Ihre bisherigen Leben könnten unterschiedlicher nicht sein. Vor 5 Jahren war Asri mit ihrer Familie noch in Syrien. Ronja auf einem Gymnasium einer baden-württembergischen Kleinstadt.
Sehr schön.
Danke.
Heute sitzen beide in Duisburg-Marxloh. In der Tauschbar, wo Stadtteilkinder nicht nur Nachhilfe in Deutsch, Englisch und Mathe bekommen, sondern auch ein zweites Zuhause. Asrin kommt seit 4 Jahren hierher, Ronja seit 2 Wochen. Sie ist neu in Marxloh, eine von 6 Bildungspatinnen.
Also ich möchte auf jeden Fall, dass die Kinder Spaß haben hier. Das ist so ein bisschen mein Hauptziel und dass ich denen einfach auch was mit auf den Weg geben kann, also auch Werte. Und ich möchte einfach sehen, dass sie einen Fortschritt gemacht haben und auch an sich glauben halt am Ende des Jahres.
Tausche Wohnen gegen Bildung. 1 Jahr kostenfrei in Marxloh leben und dafür Kinder mit Migrationshintergrund helfen. Standortleiterin Anna Hipke erklärt mir das Integrationsprojekt für Marxloh.
Wir sind ja hier in Stadtteilen, die viele Probleme haben. Das wollen wir auch gar nicht verleugnen oder so. Die Probleme sind da. Und das traut sich halt einfach nicht jeder zu, der jetzt gerade irgendwie das Abi fertig hat, aus einer wohlbehüteten Familie kommt, hier zu wohnen. Und das gehört halt einfach dazu zum Projekt und deswegen muss man dafür offen sein.
Marxloh. Zwischen Hochofen und Kokerei. 20.000 Einwohner, gut zwei Drittel davon mit Migrationshintergrund. Viele mit Wurzeln in der Türkei. Ein Viertel kommt aus Bulgarien oder Rumänien. Menschen, die hier auf ein besseres Leben hoffen, nicht selten aber in Armut landen. Das Zusammenleben problematisch? Ja, erzählt mir Pater Oliver, aber der Ruf sei schlechter als die Realität.
Ja, im Prinzip ist das so ein bisschen typisch Ruhrgebiet, ne? Also haben ja alle hier Migrationshintergrund, die hier im Ruhrgebiet wohnen. Und wir raufen uns zusammen. Das gelingt mal besser, mal schlechter, mal dauert es länger, mal nicht. Aber ich bin da relativ zuversichtlich. Und das lassen wir uns auch nicht von rechten Schreihälsen kaputt machen.
Sein Petershof will denen helfen, die Hilfe wollen. Auch ihm. Er kam mit seiner Familie aus Rumänien, hat vor Hunger Lebensmittel geklaut, wie Pater Oliver erzählt, landete wegen Sozialstunden auf dem Petershof und arbeitet nun hier.
Wir wollen uns irgendwas aus uns machen. So. Arbeiten, normal arbeiten, kein Scheiß bauen, irgendwas, das ist nicht gut, haben wir auch gesehen, was gut ist und nicht gut ist. Ja, haben wir viel gelernt.
Fakt ist, die Verbrechensrate sinkt, die Clankriminalität steigt. Und nirgendwo in Deutschland ist man von Armut so gefährdet wie in Duisburg.
Diese Menschen, die haben diese Not. Ich weiß gar nicht, ob ihr die Ernst der Lage versteht. Ich meine, wäre Pater Oliver nicht hier, wären einige Leute wirklich obdachlos. Hier ist ein Container, da schlafen 20 bis 30 Menschen. Da schlafen die auch.
Du kannst auch hier ein vernünftiges Leben führen. Das ist ja so ein bisschen das Signal, was wir aussenden wollen. Und auch das ist wie immer im Leben, das gelingt manchmal auch nicht. Ne? Das ist eben so.
Die Hochzeitsmodenmeile Weseler Straße. Schmuck für Zehntausende Euro, Brautkleider für 3.000, Hochzeitsdeko und Geschenke. 70% der Kunden kommen extra nach Duisburg. Stadtteilbürgermeister Klaus Krönke erzählt von einer wirtschaftlichen Erfolgsgeschichte.
In den 90er Jahren hatten wir 60% Leerstand in Marxloh. Also es sah schlimm aus. Und dann kamen die ersten Geschäftsleute auf die Idee, was machen wir. Und dann sagte irgendeiner wahrscheinlich, wir importieren mal Brautkleider.
Der ganze Stadtteil profitiere vom Hochzeitsmarkt.
Die türkischen Läden, die Ladeninhaber haben es quasi wieder aufgepeppt. Es ist auch, ich denke, hier wird sehr viel erwirtschaftet. Und dass auch die Kommune davon sehr viel abbekommt.
Marxloh kämpft viel für sich und gegen den schlechten Ruf. Klar, nicht jedem kann geholfen werden und auch die Armut bleibt. Doch am Ende gibt es sie, die hellen Seiten zwischen Stahlwerk und Kokerei.
Im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach ist einer der Hauptangeklagten heute zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden. Damit beginnen weitere Nachrichten mit Jan Hofer.
Der 43-jährige Familienvater wurde wegen sexuellen Kindesmissbrauchs in dutzenden Fällen zu 12 Jahren Haft verurteilt. Das Kölner Landgericht ordnete zudem die anschließende Sicherungsverwahrung an. Die meisten der Fälle betrafen seine 2017 geborene Tochter. Er filmte und fotografierte die Taten und verschickte das Material online über Messenger-Dienste. Ermittler stießen zudem auf ein riesiges Netzwerk. Tausende Mitglieder sollen in Chatgruppen kinderpornografisches Material getauscht haben. Wegen steigender Corona-Zahlen hat der Berliner Senat neue Auflagen und Beschränkungen beschlossen. Von Samstag an gilt eine Sperrstunde von 23 bis 6 Uhr für Bars, Restaurants und Kioske. Alkohol darf in dieser Zeit weder ausgeschenkt noch verkauft werden. Auch die Kontaktbeschränkungen werden verschärft. Berlins regierender Bürgermeister Müller sprach von erheblichen Eingriffen. Diese seien nötig, um einen kompletten Lockdown zu verhindern. Im Fall Nawalny hat auch die Organisation für das Verbot chemischer Waffen OPCW bestätigt, dass der russische Kreml-Kritiker mit einem Nervengift der Nowitschok-Gruppe vergiftet wurde. Die Bundesregierung forderte in einer Mitteilung abermals eine Erklärung der russischen Regierung. Nawalny war im August während eines Inlandfluges zusammengebrochen und später zur weiteren Behandlung nach Deutschland gebracht worden. Der Daimler-Konzern hat heute Details zu seiner Zukunftsstrategie vorgestellt. Dabei kündigte der Autobauer auch weitere Einsparungen an. Näheres von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Daimler setzt auf Luxus und Elektro. Luxus meint die höherpreisigen Marken Mercedes, Maybach und andere. Die neue reine Elektromarke EQ soll ab nächstem Jahr ihren Weg zu den Käufern finden. Längerfristig sollen alle Modelle aller Marken elektrifiziert werden. Wie schnell, bleibt unklar. Zuletzt machte Daimler Verlust. Damit irgendwann wieder Gewinn rausspringt, wird der Sparkurs verschärft. In den nächsten 5 Jahren sollen die Fixkosten in der Pkw-Sparte durch den Abbau von Personal und in der Produktion um 20% gedrückt werden. Zeitgleich sollen die Investitionen in Forschung und Entwicklung ebenfalls um 20% gekürzt werden. Nicht unproblematisch, da Innovationen immer kosten. Offen bleibt, wie viele Jobs bei Daimler der Zukunftsstrategie zum Opfer fallen werden. Befürchtet wird ein Abbau von bis zu 20.000 Stellen.
Den zu Beginn dieser Tagesthemen behandelten Themenkreis Astrophysik findet man hier vielleicht eher selten. Dafür aber jede Menge Stars und Sternchen, die uns mit himmlischen Schminktipps und galaktischen Reiseempfehlungen weiterhelfen. Was früher fotogen war, ist heute Instagrammable, also wert, auf Instagram gepostet zu werden. Bilder sagen manchmal mehr als Worte und so sind mittlerweile diese Promis nur einige von insgesamt mehr als 1 Milliarde Menschen beim Social-Media-Giganten, die ihre Bilder oder Produkte im Handyformat zur Schau stellen. Möglichst makellos. Heute vor genau 10 Jahren hat der Gründer zum ersten Mal was gepostet, dieses Bild von einem Hund. Zum Geburtstag gibt's von Svea Eckert für die schöne, heile Insta-Welt ein Herzchen, aber eher ein kleines.
Das Spiel mit dem schönen Schein. Luciana Blümlein hat das lange gespielt. 10 Jahre ist sie auf Instagram, hat als Plus-Size-Model Fotoshootings gemacht. Mit schönen Bildern Geld verdient. Jeden Tag ein Foto für ihre 52.000 Follower. Freud, Leid. Ihr Leben spielte auch auf Instagram. Der Lippenstift heute nur fürs Fernsehen. Auf Instagram zeigt sie sich inzwischen lieber ungeschminkt. Sieht das Netzwerk aus dem Silicon Valley sehr kritisch.
Ich glaube, im Großen und Ganzen ist Instagram schon mehr Schein als Sein. Einfach auch durch die Entwicklung über die Jahre. Also ich denke, es ist zum einen schon auch psychisch gefährlich, weil du eben Dinge siehst, die eigentlich für dich nicht erreichbar sind. Die können dich in eine Depression stürzen, die können dich bei dünnen Frauen in eine Magersucht stürzen. Psychisch natürlich auch, du siehst ständig irgendwas, was toll ist und du kannst es nicht haben.
Die Stars führen es vor, präsentieren das perfekte Leben. Paris Hilton, Kim Kardashian, sie sind auch durch Produktplatzierungen auf Instagram reich geworden. Und Instagram durch sie. 20 Milliarden US-Dollar Werbeumsatz für 2019, schätzen Experten. Was es bedeutet, wenn die Liebe zu Instagram zur Sucht wird, kennt Psychiater Rainer Thomasius vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf nur zu gut.
Wir haben Mädchen in Behandlung gehabt, die morgens, bevor sie das Haus verlassen haben, nach ihren Schminkritualen eine bestimmte Zahl von Likes erreichen mussten, bevor sie sich so fit und so stark fühlten, dass sie das Haus auch tatsächlich verlassen konnten. Hier wird deutlich, dass insbesondere jene Mädchen, die sehr empfindsam sind, die ein negatives Selbstbild haben, auch Sucht entwickeln können.
Doch der Experte sieht auch positive Aspekte. Austausch mit Gleichgesinnten, Zusammenhalt in einer Community. Mehr Realität auf Instagram wünscht sich Luciana Blümlein. Gerade macht sie eine Weiterbildung. Als Mode-Instagrammerin sieht sie sich nicht mehr.
Und zum Schluss müssen wir uns noch von jemandem verabschieden, der zu den Meistern auf seinem Instrument zählte und Vorbild war für unzählige junge Musikerinnen und Musiker, die so spielen wollten wie er. Nicht nur mit der Band, die so hieß wie er, revolutionierte er das Gitarrenspiel und schaffte einen neuen, ganz einzigartigen Sound. Eddie Van Halen ist, wie heute Abend bekannt wurde, im Alter von 65 Jahren gestorben. Und jetzt kommen wir noch zum Wetter und zu einem Hurrikan, der sich erschreckend schnell entwickelt, Sven Plöger.
Das ist absolut richtig, Pina. Der ist natürlich nicht bei uns, dieser Satz vorweg. Der ist im Moment unterwegs Richtung Golf von Mexiko, ist südlich von Kuba, heißt übrigens Delta. Und das zeigt, dass wir schon einmal in dieser Saison durchs ganze Alphabet durchspaziert sind. Und jetzt sind wir bei den griechischen Buchstaben Alpha, Beta, Gamma, Delta. Und Gamma und Delta, die sind auch beide gleichzeitig. Dieses ist Gamma und dies ist Delta. Und es gab noch nie einen Hurricane, der sich innerhalb von 30 Stunden, nämlich die 30 letzten Stunden, so schnell entwickelt, also vertieft hat wie Delta. Und er ist jetzt bereits Kategorie 4 von 5. Der Kerndruck sinkt jetzt gerade auf 957 Hektopascal. Das Windmittel liegt bereits bei 222 und der Winddruck wächst quadratisch. Also 200 Kilometer pro Stunde hat so viel Druck, nämlich nicht doppelt so viel wie 100 Kilometer pro Stunde, sondern viermal so viel, 2, also zum Quadrat. Und die Bewegungsrichtung geht so, dass er bereits morgen auf die Halbinsel Yucatan auftreffen wird. Und es wird in den dortigen Frühstunden, ich gehe mal zur Seite, dann können Sie es sehen, gegen 8 Uhr passieren. Und dann geht er über den Golf von Mexiko nach Norden mit gewissen Unsicherheiten. Wir schauen auf unser Wetter und überspringen die Isobarenkarte, wo wir sehen, dass hier das nächste Tief kommt. Wir gucken auf den Film und da sieht man, dass im Süden weiterer Regen unterwegs ist. Und insgesamt sind wir im wechselhaften Umfeld. Das heißt, es gibt immer wieder Schauer, möglicherweise morgen ab mittags und nachmittags kurze Gewitter, viele Wolken. Also es ist schlicht und einfach ein herbstliches Geschehen mit Frühtemperaturen im Bereich zwischen 5 und 10, hier nach Norden auch mal 11, 12 Grad, am Nachmittag in der Lausitz bis 17, sonst 11 bis 16. Und die Aussichten, die zeigen dann am Donnerstag und Freitag im Süden recht freundliches und bis 20, 21 Grad warmes Wetter. Sonst geht es wechselhaft weiter. Und Pina, wir haben ganz schön viel Wind am Donnerstag im regnerischen Norden.
Mhm. Danke, Sven. Und das war's von uns. Hier geht es jetzt weiter mit einer Premiere. Der Talk im Ersten hat Zuwachs. Heute sehen Sie die erste Folge von Club 1, der Überraschungstalk mit Hannes Ringelstetter. Um 0.20 Uhr gibt es dann mehr Nachrichten im Nachtmagazin und wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin. Tschüss.